Mythocast, der Podcast des Arbeitskreises für vergleichende Mythologie. Folge 17, Perseus und die Jagd nach dem Haupt der Medusa, Teil 4. Hypnos hätte Perseus keinen schöneren Traum senden können, als was er wachend mit offenen Augen vor sich inmitten der Fluten erblickte. Eine junge Frau, angekettet an einen Felsen auf einem kargen Flecken Land, ungefähr 5 Bootslängen von der Küste entfernt. Nicht der bescheidenste Stofffetzen schützte ihren Körper vor den stechenden Strahlen der Sonne oder den Blicken der aufgewühlten Menschenmenge, die sich auf dem Küstenstreifen versammelt hatte. Oder vor Perseus, der nun auf das Mädchen zuschoss. Alle Gedanken an Vergangenheit und Zukunft hatten sich aus seinem Gehirn verabschiedet. In dem Versuch, mit einer möglichst eleganten Drehung vor ihr in der Luft zum Stillstand zu kommen, zerrte sich der Unglückliche seine beeindruckende Warnmuskulatur. Nur ein unnatürlich zuckendes Augenlid, das sein, wie er fand, heldenhaftes Lächeln umschmeichelte, verriet die Verdrängungsleistung. »Hallo«, rief er ihr selbstbewusst entgegen. Schöne Augen schossen zu ihm herauf. »Hilfe! Mach mich los! Gleich kommt es! Da! Im Wasser!« Perseus sah sich kontrolliert geschmeidig um. »Was meinst du?« »Mein Name ist übrigens Per. Hinter dir!« kreischte die junge Frau, deren Name Andromeda war, aber das wusste Perseus da noch nicht. Alles Gekünstelte wurde mit einem Schwall Wasser, der ihm in die Seite peitschte, aus ihm herausgetrieben. Im Augenwinkel erfasste er noch, wie sich eine grüne Masse über dem Azur der Wellen aufzutürmen begann. »O Zeus«, stieß Perseus aus und machte sich kampfbereit. Vor ihm wälzte sich der Hals des größten Ungeheuers, das er in seinen jungen Jahren je erblickt hatte. Allein der Echsenkopf des Biestes war größer als das Inselchen, auf welchem Andromeda mit den Armen angekettet, mit Grauen das Spektakel beobachtete. Wie viel Vieh sich noch unter den Fluten verbarg, wagte Perseus, sich kaum auszumalen. Schnell denkend riss er das Haupt der Medusa aus ihrem Leinenbehälter heraus und streckte es dem gähnenden Maul entgegen. Doch nichts geschah. »Malakas«, fluchte Perseus und steckte das nutzlose Schlangenhaupt wieder weg. Scheinbar musste sich ein Funken Verstand oder Seele oder was auch immer in den Augen des Geschöpfes befinden, um von der versteinernden Kraft des Gorgonenhauptes betroffen zu sein. »Dann halt so«, schrie Perseus, zückte das Sichelschwert Harpy und raste wie ein Tornado entfesselt auf das Seeungeheuer zu. Dieses schielte, während der kleine Perseus punkt wie eine Hornisse in dessen Blickfeld schwirrte. Klein, aber spitz, stach Perseus in das linke Auge des Monstrums. Er riss Arm und Schwert zurück, drehte sich um die eigene Achse wie ein Lindensamen in der Luft und rammte die Klinge zwischen den Schuppen in den riesigen Hals. Mit beiden Armen stemmte er sich gegen den Rücken der Schneide und presste mit aller Kraft, die die Sandalen aufbringen konnten, nach vorn. Knackend riss sich das schwarze Metall durch Fleisch, Muskeln und Sehnen. Rotes Blut schoss hervor, als hätte Dionysos all seine Vorratsschränke bersten lassen. Das Meer nahm die Farbe des Lebenssaftes begierig auf und gurgelnd verschwand der zerschnittene Leib in den unergründlichen Tiefen. »Bei Zeus! Du hast es geschafft! Ich glaub's ja nicht!« jubelte die Nackte. Perseus landete mit zitternden Beinen neben ihr und hieb die eisernen Ketten, die sie an den Felsen banden, mit einem Schlag in zwei. »Ja klar, das war nicht mal das größte Monster, das sich mit mir angelegt hat«, log er. »Oh, wirklich? Das ist total beeindruckend. Ich bin übrigens Andromeda.« Und so machten die beiden Bekanntschaft, übersprangen dabei allerdings einige der scheu tastenden ersten Annäherungen, die für junge Menschen üblich sind, und entschieden sich genau dort, an Ort und Stelle, sich unsterblich ineinander zu verlieben. Sie hatten auch viel gemeinsam. Schwierige Familienmitglieder zum Beispiel. Während Perseus mit dem versuchten Enkel-Tochter-Mord seines Großvaters aufwarten konnte, brauchte sich Andromeda mit ihren düsteren Geschichten auch nicht zu verstecken. Dass sie eben in der Situation war, aus der sie Perseus befreit hatte, verdankte sie nämlich nichts Geringerem als der Eitelkeit ihrer königlichen Eltern, Cassiopeia und Cepheus. So hatte ihre Mutter Cassiopeia mit der Schönheit der Tochter vor jedem angegeben, der es hören wollte, und ganz besonders vor denen, die es nicht hören wollten, und das war auch alles gut und zu erwarten, aber als sie irgendwann dazu übergegangen war, zu betonen, dass Andromeda schöner als die See- und Flussnymphen wäre, legte sie sich mit Kräften an, die solche Schmach nicht auf sich ruhen lassen würden. Die Nereiden und Ozeaniden, tief getroffen, marschierten geschlossen zu dem obersten Organ der Domäne und jammerten Poseidon ihre Schande entgegen. Der Olymper fand die Anschuldigungen seinerseits ebenfalls überhaupt nicht lustig und schickte der äthiopischen Stadt, über die das Königspaar regierte, eben jenen mächtigen Seedrachen an die Küste, dem Perseus vor einigen Momenten die verheerenden Verletzungen zugefügt hatte. Ketus war sein Name, sagte Andromeda. Perseus nickte. Und Ketus verschlang seit Wochen Fischerboote und Warensendungen, und die Bevölkerung war kurz davor auszuhungern. Schließlich besann man sich darauf, die Priester zu befragen. Ein Ungeheuer dieser Größe schien doch Ergebnis einer göttlichen Intervention zu sein. Die Priester, nach kurzer Konsultation, bekamen die Eingebung für den Grund der Heimsuchung und im selben Atemzug auch den Weg in die Erlösung. Die über allen Anstand gelobte Prinzessin müsse Ketus geopfert werden, um die Kränkung wieder gut zu machen und damit auch Poseidon zu veranlassen, das Monster zurückzurufen. Ohne lange darüber nachzudenken, setzten König und Königin ihre Tochter mit zwei Wachen in ein kleines Boot ab, nicht ohne sie kopfschüttelnd für ihr prahlerisches Gehabe zu schelten.
»Aber ich habe doch nie etwas gesagt. Das waren eure Worte, Mutter, und überhaupt«, setzte Andromeda fassungslos an,
doch die Königin hob nur enerviert eine Hand und meinte, dass sie genug der Ausreden gehört habe, jetzt sei auch mal Schluss. Das Boot setzte ab. Andromeda wurde an jenem kleinen Inselchen an den Felsen gekettet, wo sie dann von Perseus von ihrem grausamen Schicksal als Sündenbock zu sterben gerettet wurde. Oder war es ihr Schicksal gewesen, von Perseus gerettet zu werden? Perseus bekam schon wieder Gänsehaut bei solchen Gedanken und kratzte sich verstohlen am Kopf. Andromeda beendete ihre Erzählung just an dieser Stelle.
»Ja, ich weiß«, sagte er, »aber ich denke ja schon, dass wir eine Wahl haben. Zumindest fühlt es sich doch so an. Wozu all das, wenn es sich irgendwie von selbst abwickelt, ohne dass wir etwas ändern können?«
»Ja, wozu?« sagte Andromeda und blickte Perseus verträumt lächelnd an. Der wurde glühend rot und fand die Antwort auf die Frage auf einmal gar nicht mehr so wichtig.
»Okay, ich habe eine total verrückte Idee. Dreh jetzt bitte nicht durch.«
Erwartungsvoll blickte ihn Andromeda entgegen, noch immer gekleidet wie ein olympischer Ringer, also gar nicht.
»Ich weiß, dass das jetzt plötzlich erscheint, aber ich habe, während du gesprochen hast, wirklich gründlich darüber nachgedacht.«
»So, so? Hast du mir denn da nicht zugehört?« Andromeda spitzte den Mund, verschränkte ihre Arme und betrachtete den Jüngling mit schiefem Kopf.
»Woher hast du denn die ganze Zeit, über etwas nachzudenken und dann mir auch noch zuzuhören?«
Perseus wusste nicht, wie er darauf reagieren sollte und wünschte sich dringend, dass Ketus noch für eine zweite Runde aus dem Meer emporsteigen möge. Doch das Wasser blieb ruhig.
»Nein, so meinte ich das doch gar nicht. Ich hab dir zugehört, aber manchmal kommen einem auch wirklich wichtige Gedanken und über die muss man dann eben nachdenken. Und was ist so wichtig?«
Perseus stöhnte.
»Was ich dir sagen will, was ich dich fragen will. Willst du mich heiraten?«
Andromeda mimte die Entrüstete.
»Was? Heiraten? Du Wüstling! Nur weil du den Drachen erschlagen hast, denkst du gleich, du hast irgendwelche Ansprüche, mich zu ehelichen. Und das auch noch, wenn ich hilflos so vor dir stehe.«
Sie gestikulierte ausschweifend über ihren entblößten Körper.
»Hast du denn gar keine Moral?«
Über das Schweigen des mondtoten Perseus hinüber setzte sie fort.
»Also Mut hast du ja, wenn auch Mut zur Schandtat. Und was, wenn ich dir sage, dass ich schon jemand anderem versprochen bin? Was machst du dann, großer Held?«
Perseus schluckte. Vor einigen Augenblicken hatte er noch gedacht, dass das Schlimmste, was sie sagen könne, ein schlichtes Nein wäre.
»Entschuldige bitte«, meinte er kleinlaut. »Das wusste ich ja nicht. Aphrodite muss mich verhext haben. Lass uns zur Küste fliegen und ich schwöre dir, dass du mich danach nie wiedersehen wirst.«
Andromeda grinste. »Aber was soll ich denn dann dort ganz allein mit gebrochenem Herzen und meinen boshaften Eltern, die mich einfach so meinem Widerling von Onkel ganz ohne mein Einverständnis versprochen haben?« Sie klimperte mit den Augen. »Das würdest du mir doch nicht antun.« Perseus, von diesen Wendungen stärker mitgenommen als von dem Kampf gegen Ketus, starrte sie nur mit hängenden Schultern an. Andromeda begriff, dass sie etwas zu weit gegangen war und schaute betreten zu Boden. »Ich meine«, setzte sie an, »vielleicht will ich dich ja heiraten.« »Vielleicht?« fragte Perseus, dessen Körper sich wieder wie einer, der den Namen verdient, anfühlte. »Ja, vielleicht ist es ja Schicksal. Denn ich will dich unbedingt heiraten«, erwiderte Andromeda und warf sich ihm um die Schultern. Und so verharrten die Liebenden, während sich das Auge der Geschichte pietätsvoll zurückzieht. Wie lange sie genau auf dem Felsen geblieben waren, ist nicht klar. Schließlich jedoch mussten sie wieder an Land und an der wartenden Menge vorbei, die von all dem dank des schroffen Felsens nichts mitbekommen hatte. Später am Abend dann versammelte sich eine kleine Empfangsgemeinde im Thronsaal vor Cassiopeia und Cepheus. Perseus und Andromeda waren schon seit einigen Minuten zurück und hatten die peinliche Wiedersehenszeremonie hinter sich gebracht. Kein böses Blut sollte es geben. Der Vater räumte ein, dass die ganze Situation ein Fehler gewesen sei, und Cassiopeia war überzeugt, dass ihr Schwager Phineus und Verlobter von Andromeda keine große Hürde auf dem Weg zur Hochzeit ihrer Tochter mit Perseus darstellen würde. Sie hatte den schmierigen Bruder ihres Mannes noch nie leiden können und hatte sich mit dem Gedanken, Andromeda mit dem heldenhaften Neuankömmling zu vermählen, sofort angefreundet. Alle schienen sich einig und tauschten nette Worte und warme Handschläge. Alle, bis auf einen. Phineus, der Wind von den Absichten seiner ehemals Verlobten bekommen hatte, platzte in die Versammlung. Von der Hochzeit mit Andromeda hatte er sich politischen Einfluss durch die Einigung der Königreiche der Nilregion versprochen. Er würde sich diese Gelegenheit nicht von einem eitlen Halbwüchsigen verderben lassen, der sich so oft und ausgiebig selbst in seinem weibischen Spiegelschild betrachtet, dass man meinen könnte, er sei Nachkömmling des Narzissus selbst. Nein, Phineus würde nicht kampflos das Feld für seinen Widersacher räumen. Um diesen Standpunkt zu untermalen, war er nicht allein gekommen. 60 Männer hatte er im Schlepptau, um Andromeda, wenn es sein müsste, mit Gewalt zurück in sein Haus zu kommandieren. Perseus, nachdem er höflich eine Welle der Beschimpfungen und despektierlichen Gesten abgewartet hatte, nickte Phineus zu. »Nun gut, Abkömmling des Nilus und Bruder des Ägyptus, ich habe deine Worte vernommen und bin bereit, mich dir zu stellen. Aber nur dir und deinen Männern allein, erspare Andromeda und den Iren den Anblick.« Phineus stimmte zu und der Thronsaal wurde geräumt. Durch den sich schließenden Türspalt warf Andromeda einen besorgten Blick zurück, doch Perseus zwinkerte ihr zu. Phineus nahm breitbeinig auf einem Stuhl in den hintersten Reihen Platz und gab seinen Männern das Handzeichen, mit Perseus zu verfahren, wie es ihnen beliebte. Dieser hatte nur darauf gewartet. Als er sich sicher war, dass jedes Augenpaar auf ihn gerichtet war, riss er die Kordel vom Leinsack, zog das Gorgonenhaupt hervor und hielt es der anstürmenden Meute entgegen. Schlagartig nahm jede Bewegung im Thronsaal ihr Ende. Nur das Fauchen und Zischen der kleinen Schlangenköpfe war zu vernehmen und 61 Statuen säumten den Raum. Ganz am Ende, auf seinem erhobenen Posten, thronte ihr General, dessen siegessicheres Lächeln in Stein verewigt über ihren Köpfen schwebte. »Ihr könnt wieder reinkommen«, rief Perseus. Vorsichtig strömten die Menschen ein und konnten den Thronsaal nicht wiedererkennen. Allen voran Andromeda, die wie ein Pfeil auf Perseus zuschoss und ihm in die Arme fiel. »Wie hast du das gemacht? Ist das Phineus? Bei den Göttern, bist du verletzt?« Perseus winkte ab und streckte seine Brust ein wenig heraus. »Ach, weißt du, bevor ich dich getroffen habe, hatte ich ein kleines Tête-à-Tête mit den Gorgonen.« Er machte eine Kunstpause. Sie waren zu dritt. Eine von ihnen, Medusa, konnte jeden versteinern, der ihr in die Augen blickte, und ihr Kopf hat diese Fähigkeit scheinbar auch ohne ihren Körper bewahrt. Andromeda war begeistert. »Müssen Sie denn gar nicht essen?« fragte sie und zeigte auf die Schlangenköpfe, die aus dem noch immer geöffneten Beutel herauslugten. Perseus runzelte die Stirn. »Darüber habe ich noch nicht nachgedacht.«
Er säbelte von einem Teller ein Stückchen Wildbret ab und hielt es mit spitzen Fingern in den Beutel. Die Köpfe im Inneren züngelten neugierig, aber schienen nicht weiter interessiert zu sein. Perseus zuckte mit den Schultern und sah seine Geliebte an. »Vielleicht essen sie nur Menschenfleisch.« Andromeda verzog das Gesicht. »Dann müssen sie wohl hungrig bleiben.« Am nächsten Tag heirateten Perseus und Andromeda. Trotz der Kurzfristigkeit waren die Straßen bunt geschmückt und ausgelassene Festtagsstimmung begleitete die Liebenden. Sogar der Statuengarten wurde aus dem Thronsaal hinaus in die Öffentlichkeit gekarrt und mit Girlanden behangen. Doch es zog das Paar weiter. Perseus hatte eine Aufgabe abzuschließen und wollte auch seiner Mutter und Dictys unbedingt seine neue Gemahlin vorstellen. Zurück in Seriphos suchte er die beiden vergeblich. Wie sich herausstellte, waren Andromeda und Perseus nicht die einzige Hochzeit in der Familie gewesen. Danae und Dictys hatten sich ebenfalls die Hand gegeben und waren seit der Trauung auf der Flucht vor dem tobenden Polydectes. Sie fanden schließlich Unterschlupf in einem Tempel der Athena und von dieser Neuigkeit wutentbrannt marschierte Perseus in den Thronsaal. »Polydectes!« brüllte er. Mit einem bitteren Ausdruck hob der Angesprochene den Kopf. »Na sieh mal an, wen wir da haben. Deine Hure von Mutter hat dich vermisst.« Die umstehenden Höflinge lachten hässlich, einer gemeiner als der andere und stießen sich mit den Ellenbogen in die Seiten. Perseus zog die Nase hoch und schritt gemeinsam mit Andromeda weiter auf den König zu. »Wir hatten doch eine Abmachung, erinnerst du dich? Was ist eigentlich mit Hippodamia? Das Haus des Zeus schickt seine Grüße.« Er wandte sich seitlich zu Andromeda. »Schau mich an.« Die beiden blieben stehen und blickten sich in die Augen. Im selben Moment befreite Perseus die Schlangen aus dem Leinen und wie zuvor war es mit einem Mal totenstill. Sogar die Schlangen waren von Perseus Wut eingeschüchtert verstummt. Und so kommt auch diese Episode zu ihrem Abschluss. König Dictys und Königin Danae teilten sich nun die Herrschaft über Seriphos. Die Statuen von Polydectes und seiner Gefolgschaft zogen Besucher aus ganz Griechenland an und Liebende sahen es als gutes Omen, ihre Hände auf den Kopf des steinernen Königs zu legen. Mit den Spendeneinnahmen baute das Königspaar den Tempel der Athena aus, jener Göttin, der sie so viel zu verdanken hatten. Andromeda und Perseus, jung und frei, sahen sich nicht genötigt, die Herrschaft über eines ihrer Elternhäuser zu übernehmen und reisten in der Welt umher. Schließlich siegte die Neugier über Perseus und es zog ihn zu seinem Geburtsort nach Argos, wo das Leben des Helden gegen alle Widrigkeiten trotzend seinen Anfang genommen hatte. Sein Großvater, König Akrisios, war schon vor Jahren in Unliebsamkeit gefallen. Nach dem versuchten Mord an seiner Tochter und seinem Enkel hatte sich der paranoide Herrscher immer weiter aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und war von einem Tag auf den anderen, schließlich ohne jede Spur zu hinterlassen, verschwunden. Den vakanten Thron wollten Andromeda und Perseus nicht ausfüllen, zu groß war ihre Reiselust, und so wanderten sie umher, bis sie die Nachricht erreichte, dass der König von Larissa in Thessalien einen athletischen Wettkampf veranstaltete und nach fähigen Streitern suchte. Perseus, der es nach allem, was er durchlebt hatte, verstand, sein Geltungsbedürfnis angemessen auszuleben, blickte Andromeda verschmitzt an. Gütig gab sie ihrem Gatten das Einverständnis, er hatte sich den Ausflug verdient. Wie zu erwarten, stach der Sohn des Zeus bei jeder Disziplin hervor, die jubelnde Andromeda an der Seitenlinie. Schließlich kam es zum Diskuswerfen. Perseus, angeheizt von den Rufen seiner Gattin, schleuderte die bronzene Scheibe mit voller Kraft von sich, wo ein Bruchteil dieser ihm schon den sicheren Sieg gebracht hätte. Die Beifallsrufe der Menge wandelten sich in Laute des Entsetzens. Der Diskus hatte einen Zuschauer in den hintersten Rängen getroffen. Perseus stürmte durch die Hände, die nach ihm griffen, zu dem alten Mann, der mit zerschmetterten Schädel in den letzten Atemzügen lag. Er fiel vor ihm auf die Knie. »Es tut mir so leid. Bei Zeus, ich weiß nicht, weshalb ich mich nicht beherrschen konnte. Bitte vergebt mir. Beim Himmel, ich werde eure Nachkommen mit Reichtümern überhäufen. Schnell! Schnell sagt mir, wer ihr seid!« Ein gerüsteter Mann zog Perseus zu sich herauf. »Trete zurück, Bürger! Ihr sprecht zu Akrisios, König von Argos!« Perseus erbleichte. Der blutüberströmte Kopf begann röchelnd Laute von sich zu geben.
Schon gut, der Mars. Lass ihn nur heran.
Wisst ihr, ich hatte ein langes Leben und ich kann mit Stolz sagen, dass ich geschafft habe, was noch keiner geschafft hat. Ich habe das Schicksal besiegt. Junger Athlet, durch eure Hand gestorben zu sein, bedeutet alles. Delphi hat sich geirrt. Ich habe keine Nachkommen. Vor langer Zeit, wisst ihr.
Und das war das Letzte, was der selbstsüchtige König zu sagen hatte. Unfall oder Prophezeiung, ein Blutverbrechen hatte sich zugetragen und Perseus musste für den Tod seines Großvaters sühnen. Die Opferung der göttlichen Hilfsmittel, die er an die Hand bekommen hatte, würde schwer für ihn wiegen, und so machte sich der Königsmörder mit seiner Geliebten auf den Weg zum Hermestempel auf dem Berg Kyllene in Arkadien. Kaum hatte Perseus die magischen Habseligkeiten auf den steinernen Altar gelegt, waren sie auch schon weg. Stattdessen erschienen Athene und Hermes mit einem Windzug hinter Perseus und legten ihm je eine ihrer Hände auf ein Schulterblatt. »Du hast gut gehandelt. Wir sind stolz auf dich. Es hätte auch anders ausgehen können«, sprach Athene und hauchte Perseus einen Kuss auf die Wange. Perseus drehte sich zu seinen Geschwistern. Lächelnd in goldenes Licht gebadet, standen sie vor ihm. Das Antlitz der Medusa glänzte auf Aegis, dem spiegelglatten Schild, der nun von Athene am Arm getragen wurde. Hermes hatte den Mantel lässig übergeworfen, das Sichelschwert im Holster und schwebte mit flatternden Sandalen eine Handbreit über dem Erdboden. Er gab seinem Halbbruder einen liebevollen Klaps auf die Seite. »Wir sehen uns.« Und mit dem nächsten Liedschlag waren sie verschwunden. Von da an hatten Andromeda und Perseus ein schönes Leben, wie es nur wenigen der mythischen Helden beschieden war. Nachdem sie ihre Reiselust befriedigt hatten, ließ sich das Paar nördlich von Argos nieder. Dort gründeten sie die Stadt Mykene, welche als eine der bedeutendsten der Antike zu Weltruhm aufstieg, und herrschten schließlich doch als König und Königin über das neue Königreich Argolis. Nach einem langen Leben hinterließen sie der Welt des Wandels ihren Sohn Perses, dem zukünftigen Ahnherrn des Geschlechts der Perser, und wurden von Zeus mit den höchsten Würden versehen, die Sterbliche nur empfangen konnten. Als Sterne wurden sie vom Göttervater nah beieinander am Firmament unsterblich gemacht. Diese Ehre wurde auch Andromedas Eltern zuteil, welche nun reumütig über ihre Tochter wachen. Ebenso das geflügelte Ross Pegasus, welches unbemerkt von Perseus aus dem Stumpf des enthaupteten Körpers der Medusa gestiegen war, nahm den Platz neben seinem Geburtshelfer ein. Jedes Jahr schicken uns Andromeda und Perseus ihre Kinder, die als Perseiden aus dem Sternbild Perseus über die Welt ziehen. Sie erinnern uns daran, dass die Liebe selbst die schwierigsten Umstände überstehen lässt und auch die lebensfeindlichsten Elternhäuser überwunden werden können. Alles, was man braucht, ist ein Funken göttlichen Beistands und den Mut, sich seinem Schicksal zu stellen. Das war der Mythocast Folge 17, Perseus und die Jagd nach dem Haupt der Medusa, Teil 4. Wenn ihr mehr über Mythologie erfahren wollt, schaut doch bei uns im Blog vorbei auf www.vergleichende-mythologie.de. Bis dahin!